eine Frage hätte.
Vielleicht sitzt ganz hinten, was der hat den Lautsprecher in der Hand.
Ich hoffe, das koppelt nicht rück. Das Operieren also um die Rettung der Geldvermehrung funktioniert natürlich nur innerhalb der staatlichen oder sonst wie organisierten Hoheiten, also EU, USA und Japan meinetwegen, also wo tatsächlich so eine Art von Geld existiert. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn die quasi alle das Gleiche machen, um ihr Geldblut am Leben zu erhalten? Ist das, kann man sich das als einen Kampf um Leben und Tod vorstellen oder kann man sich das auch irgendwie kooperativ als Bande denken? Also zum Beispiel TTIP, ist das so ein Projekt?
Ich kann sagen, also er sagt, wenn nun die Finanzmacht des Finanzsektors immer nur in Symbiose mit den Staaten funktioniert und in verschiedenen Staaten und Wirtschaftsblöcken verschieden und konkurrierend untereinander funktioniert, muss man sich das dann so vorstellen, dass ein Staat seinen Kredit und sein Geld auf Kosten der anderen rettet und damit einen Kampf auf Leben und Tod inszeniert? Oder gibt es da auch Kooperation? Das war so etwa, habe ich die Frage gefasst und verstanden. Und dann den letzten Gedanken, wäre TTIP nicht so ein Fall davon? Ja, hoffe ich, habe es richtig verstanden. Also der Kreditsektor ist eine ganz eigentümliche Geschichte. Schon in der Nation und also auch die Konkurrenz im Kreditsektor ist eine eigentümliche Geschichte. Schon in der Nation, dann aber auch international. Warum? Es war diese Geschichte mit dem Vertrauen vorhin, ja. Dass Schulden Kapital sind, braucht immer einen, der sie als Kapital gelten lässt. Es braucht eigentlich sogar den Kapitalmarkt, der Schulden dauernd bewertet, durch den Handel dauernd bewertet und dauernd im Handel, in den bezahlten Preisen beglaubigt, ja, ist Kapital. Da merkt man, wenn da eine Bank der anderen Bank einen Schuldschein abkauft oder ein Wertpapier oder Aktien, dann hat es einerseits die Seite, naja, die eine Bank will ihr Geschäft machen und nicht das der anderen. Andererseits, genau dadurch beglaubigt die eine Bank den Schuldschein der anderen, erklärt ihn für geschäftsfähig. Es ist also per se schon eine Kooperation, weil die Schulden des einen, das Vermögen des anderen sind, hängen die nicht nur als Konkurrenten zusammen, jeder möchte den Markt für sich haben, sondern sie hängen auch als Schuldner und Gläubiger zusammen und brauchen den Erfolg des anderen, wenn sie den eigenen betreiben. Das führt so weit, dass konkurrierende Banken im Inland Fonds gründen, mit denen sie die Versprechen der Banken erfüllbar machen, auch wenn eine Bank in der Konkurrenz scheitert und nicht mehr zahlungsfähig ist. Ja, die gründen untereinander Fonds, die sie mit Geld ausstaffieren, die dann eintreten, wenn eine Bank insolvent wird und eben ihre Einlagen nicht mehr zurückzahlen kann und so weiter. Zum Teil auf staatlichen Befehl, zum Teil über ihn hinausgehend in Deutschland, als Kooperation der Banken. Und wenn dann eine Bank, wie vor 20 Jahren in Deutschland die Gerling Bank, pleite ist und platzt und es ein Riesen Abschreiben von Schuldtiteln droht, dann gibt es Konsortien von Banken, die sie auffangen. Also auch da wird die Konkurrenz durch Kooperation ergänzt, ohne dass die Konkurrenz aufhört. Katastrophen müssen gemeinsam aufgefangen werden, denn das beschädigt das gemeinsame Geschäftsmittel. So, und das gilt sogar international. Die europäische Währung, die amerikanische Währung. Jede beansprucht selber Geld zu sein und den Kredit der Welt zu verdienen. Und an allen Ecken und Enden konkurrieren die miteinander. Anleger geht in den Euro, nicht in den Dollar. Anleger geht in den Dollar etc. Wer kann Sicherheit bieten? Ja, Konkurrenz. Und da gibt es Aufwertungen und Abwertungen. Und wenn es mal ganz weit reicht, schifft eine Währung auch richtig ab. Zugleich gibt es genau deswegen, weil das Vermögen der Bankenwelt des einen Landes jetzt wieder in den Schulden der Bankenwelt des anderen Landes besteht, weil der Weltmarkt des Finanzkapitals heute so global ist, dass wenn Lehman Brothers kaputt geht, über dem ganzen Globus 100 Banken kaputt gehen, nicht nur amerikanische. Deswegen gibt es dann auch eine Kooperation der Zentralbanken, die gemeinsame Geldpolitik betreiben in Krisensituationen, um den Zusammenbruch des Vertrauens aufzufangen. Und das haben sie ja auch getrieben nach der großen Finanzkrise 2008 bis 2015. Also das ist was Doppeltes. Es gibt immer auch die Kooperation, weil Kredit diese Absurdität ist, dass man einen Wert in der Hand hält, der davon lebt, dass andere ihn beglaubigen.
Sind Sie der Meinung, dass Sie sprachen ja jetzt eben über die Konkurrenz der verschiedenen Währungen. Sind Sie auch der Meinung, dass der Krieg gegen den Irak nur deswegen begonnen wurde, weil der Machthaber Saddam Hussein das Ölgeschäft auf Euro umstellen wollte und dass der Krieg gegen Gaddafi auch deswegen gemacht wurde, weil Gaddafi auch das Ölgeschäft auf Ölgeschäft auf Euro umstellen wollte? Sind Sie auch der Meinung?
Nee. Nee, man muss schon sagen, an so einer Stelle, ein bedeutender Ölproduzent, wenn wirklich die Währung, in der er das Öl handelt, umstellt, ist ein gewaltiger Eingriff und ist sicher den Amerikanern gar nicht recht gewesen. Aber es gab viel direktere Gründe und es gibt keinen Grund, warum er Gründe, die niemand genannt hat, die niemand dingfest gemacht hat, Gründe, die man erspekuliert und die quasi hinter der Oberfläche der Dinge irgendwie versteckt sind, sodass man eben metaphysisch argumentieren muss. Solche Gründe denen vorzuziehen, die auf der Hand liegen. Saddam Hussein hat gegen die Erlaubnis der Amerikaner ein anderes Land mit sich wieder vereinigt. Amerika erklärt sich zum Schutzherrn aller Grenzen auf dem ganzen Globus. Das heißt auch, es verlangt von allen anderen Souveränen, dass sie ihre Konkurrenz nur mit den Mitteln betreiben, die ihnen auf Basis der nun mal existierenden territorialen Verteilung auf dem Globus zur Verfügung stehen. Das ist diese Grundsatzunterordnung, die Amerika allen Staaten abverlangt, die ja nicht als Feind behandelt werden wollen. Und da hat Saddam Hussein gemeint, er kann sich das rausnehmen und er macht das aus eigener Machtvollkommenheit. Und da hatten die Amerikaner gleich nach dem Ende der Sowjetunion, gleich nach dem Abtreten des großen Gegners, das Bedürfnis klarzustellen, dass das Ende der Sowjetunion nicht das Ende amerikanischer Kontrolle ist, sondern der Anfang amerikanischer Totalkontrolle. Und das war ihnen diesen Krieg wert, mit allen Konsequenzen. Und ja, Libyen, da war Amerika der Bremser. Das waren die Franzosen und die Briten, die gemeint haben, den Gaddafi muss man jetzt unbedingt wegbomben. Auf jeden Fall kann es da nicht der Fall gewesen sein, dass er den Ölhandel auf Euro umstellen wollte.
Ich habe nochmal.
Ja, man muss sehen, die Gewaltaffären, ja, die kriegerischen, die haben ihre unmittelbaren Berechnungen immer selber auf der Kommando-Gehorsams-Kontrollebene. Und so schnell sagt da kein Staat, weil der mir einen Handelsvertrag ausschlägt, überfalle ich ihn. Sondern das ist dieses viel höher angesiedelt. Europa hat ein Bedürfnis, seine Mittelmeergegenküste als Raum der eigenen Ordnungsstiftung zu behandeln. Und da stört ein Gaddafi die ganze Zeit schon. Aber natürlich hat er auch auf der anderen Seite nie so arg gestört, dass man sich da wirklich, ja, genau, dass man sich da wirklich quasi in ein großes Abenteuer gestürzt hätte. Erst der Umstand, dass der daheim, ach Gott, ein bisschen unsicher wird in seiner Selbstbehauptung. Ja, arabischer Frühling. Dass es da in ganz Nordafrika losgeht. Das wird dann wird die Gelegenheit ergriffen, ohne dass es eine rechte Not gegeben hätte. Eine Gelegenheit ergriffen einer Klarstellung. Wer sich mit uns nicht gut stellt, der muss wissen, dass er bei Gelegenheit auch... ja. Richtig. Richtig. Ja, jetzt kann man an vielen Stellen in den Zeitungen lesen, was hat man auch den Gaddafi weggebombt, wenn man nichts Besseres an seine Stelle setzt. Man merkt, wenn das die Zeitungen schon schreiben, dann kann das keine linke Entdeckung mehr sein.
Ja, vielleicht von Gaddafi zurück zur ökonomischen Analyse. Mich würde nochmal interessieren, wie Sie den weiteren Krisenverlauf prognostizieren. Wir haben ja eben festgestellt in Ihrem Vortrag, der übrigens wirklich klasse war, muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, wir haben ja eben festgestellt, dass quasi die klassischen Mechanismen, wie eine Krise, auch wie es Marx beschrieben hat, quasi bereinigt wird, außer Kraft gesetzt worden sind. Das heißt, der Wolfgang Stierke hat das mal so gut beschrieben, wir kaufen quasi, oder die EZB kauft quasi Zeit. Aber Zeit ist auch irgendwann endlich. Und die Frage ist, wenn diese klassischen Mechanismen, dass also Kapitale entwertet werden mit allen gesellschaftlichen Folgen wie Arbeitslosigkeit und so weiter, wenn das so nicht mehr greift, wenn das quasi als Geld, als süßes Gift darüber gelegt wird, da geht es eine Zeit lang gut, man wird vielleicht zum Junkie, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und die Frage wäre jetzt eigentlich, was könnte ein Szenario sein in 5 Jahren, in 10 Jahren? Haben wir dann weiterhin noch diese verschleppte Krise, dass weiterhin Geld reingepumpt wird? Oder gibt es irgendwie andere Auswege? Gibt es besondere Innovationen vielleicht auch bei den Auswegen? Weil bislang hat sich der Kapitalismus ja immer dadurch ausgezeichnet. Max ist noch immer kurz den Tod prophezeit. Er ist aber immer wieder von der Schippe gesprungen. Und ich glaube auch nicht an die finale Krise. Die Frage ist also, wie diese Verlaufsform dieser Krise, ja, wie die aussehen könnte.
Warum nicht final?
Man muss wirklich sagen, das Spekulieren ist nicht unser Gewerbe. Und in die Zukunft blicken, wenn man könnte, würde man Milliarden machen. Es geht bloß darum, dass man die Natur der Konkurrenzsituation versteht, in der die Staaten jetzt sind. Und was das für die Bevölkerungen heißt. Und ich kann mehr als die Leute, wenn sie das kapieren, dann wissen sie, dass sie auf den Scheiß nicht setzen sollen. Mehr als das kann und will ich nicht leisten. Also Perspektiven, wie das ausgehen könnte, ist irgendwie, das ist blöd, denn da fällt mir auch nichts anderes ein als Ihnen. Ja, erstmal, ja, was wir vor uns haben ist, die ganzen großen kapitalistischen Ökonomien, also Nordamerika, Europa, Japan, womöglich inzwischen auch China, sind dabei, ausfallendes Geschäft durch staatliche Geldschöpfung zu ersetzen. So, was ist es? Das ist natürlich, es soll weitergehen, obwohl es sich eigentlich nicht lohnt. Also obwohl Rendite und der Kreditzirkel, von dem die Rede war, der sich selbst speisende Kreditzirkel, obwohl der nicht zu haben ist. Das ist jetzt der Zustand. Der Zustand, den kann man auch charakterisieren als, alle großen Ökonomien möchten natürlich durch diese staatliche Geldschöpfung den Zirkel wieder in Gang setzen. Sie möchten, dass es selbsttragenden Aufschwung gibt. Und jeder dieser großen Staaten, der probiert, bloß 0,5% Zinsen zu verlangen, kriegt gleich einen Wachstumseinbruch und hört wieder auf damit. Zeugt also davon, also die USA sind doch gerade am Experimentieren dabei, zeugt davon, wie wenig dieser Kreditzirkel wirklich wieder zu haben ist bisher. Aber derweil passiert zweierlei. Einerseits, es geht ja immer weiter was kaputt. So ist es ja nicht. Und wenn nicht in Deutschland, dann geht in Europa immer weiter was kaputt. Und in den USA geht immer weiter was kaputt. Also kurzum, die Kapitalvernichtung, gebremst, kontrolliert, ohne dass es die große Katastrophe ist, bleibt ja nicht ganz aus. Also da werden ja dann auch Kapazitäten kaputt gemacht. Da werden ja dann umgekehrt für den erfolgreichen Konkurrenten auch mal wieder Wachstumschancen eröffnet. Die zweite Ecke, ja genau. Und alle warten darauf, dass die große Innovation kommt, mit der man wieder einen Riesensprung in Rentabilität hinkriegt. Naja, Industrie 4.0 ist die große Diskussion bei uns im Augenblick. Aber da sagen, naja, warten wir halt da drauf oder dort könnt's drauf rauslaufen oder darauf, das ist irgendwie Quatsch. Also das will ich gar nicht erst probieren. Was in dem Ganzen immer drinsteckt, ist, alle die großen Nationen, Kapitalnationen, belasten und beschädigen mit diesem Verfahren die Solidität ihres Geldes. Und da ist es schon die Frage, wer es länger aushält. Also das Moment, das ist auf jeden Fall in dem ganzen Krisenkampf drin. Aber weiter will ich mit Prognosen auf keinen Fall gehen. Wie gesagt, man muss ja eh weg von Prognosen. Prognosen sind doch Spekulationen auf Basis der Ohnmacht. Der Übergang muss doch sein, schaut mal, von welchem Scheiß ihr abhängt, Leute. Bitte, das hilft viel weiter. Da braucht es bloß genug, die der Meinung sind, dass das ein Scheiß ist, wovon sie abhängen.
Weil die Rede von guten und schlechten Krediten oder Schulden. Also heute war die Rede von guten und schlechten Schulden oder Krediten. Hat das nur spekulatives Momentum oder gibt es auch Kriterien dafür, dass Schulden als eben schlecht oder gut, so haben wir es heute beschrieben, charakterisiert werden?
Ja, schlechte und gute Schulden, es ist die Einschätzung des Schuldners, ob er für die Pflichten, die er eingeht mit seinen Schulden, Tilgung und Verzinsung, ob er für die Pflichten gerade stehen kann. Also es ist die Betrachtung des Geschäftsgangs einer Firma, ob man ihre Schulden für bombensicheres Versprechen, es bleibt immer noch ein Versprechen auf die Zukunft, aber ein zuverlässiges Versprechen, oder ob die Firma schlechte Geschäfte macht, Verluste, Kapital verliert und deswegen die Frage, kann die nächstes Jahr, wenn sie tilgen muss, ihre Schulden tilgen, kann sie das eigentlich, ob das die Frage aufkommt und das sind dann schlechte Schulden, Schulden, bei deren Rückzahlung zweifelhaft ist und die deswegen selber eben eine schlechte Bewertung verdienen. Die werden dann ja an den Märkten mit Abschlägen gehandelt. Die Schulden eines Landes wie Griechenland wurden zu 30% gehandelt. Also 30% vom Nennwert hat man bloß noch für bezahlt. Das ist inzwischen wieder anders, weil halt diese Regelung in der EZB, also in der Eurozone, wieder unter Dach und Fach ist vorerst. Aber dann werden Schulden entwertet, sie werden an den Märkten dauernd eingeschätzt. Wie zuverlässig ist das Versprechen, dass hier Geld wert sein soll? ist total spekulativ, weil in jedem Fall die Beurteilung der Schuld ein Urteil über die Zukunft ist.
Ich wollte noch an die Frage anknüpfen, ob die USA eingeritten sind, weil Saddam Hussein auf Euro umstellen wollte. Im letzten Kapitel der Aufsatzsammlung zum Finanzkapital wird schon darauf hingewiesen, dass dieses Finanzkapital unter der Regie der USA funktioniert. Und jetzt habe ich halt eine Verständnisfrage. Und oder so wie ich es verstanden habe, ist auch die Durchsetzung des Dollars und die Durchsetzung der Macht des Dollars liegt auch zum Großteil an der Existenz der amerikanischen Streitkräfte. Habe ich das falsch verstanden? Oder ist es das, habe ich das richtig entnommen? Das ist jetzt eine Verständnisfrage.
Also zwei Antworten drauf. Die eine ist die historische. Die Durchsetzung des Dollar als die Weltwährung, das Geld der Welt, war natürlich das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Also insofern unmittelbar ein Produkt der Waffen. Dass Amerika das Land gewesen ist, das den Krieg gewinnt, dem Rest der Welt, mit Ausnahme des Ostblocks damals, die Bedingungen vorgeben kann, unter denen eine Beteiligung am Weltmarkt erlaubt wird. Und dass Amerika den Krieg mit einem intakten Finanzsystem verlässt und gleich die ganze Welt kreditiert, das hat den Dollar zum Geld der Welt gemacht, historisch, durch die Durchsetzungsseite. Bleibend ist immer noch, dass alle Staaten quasi den globalisierten Weltmarkt verpflichtet sind. Das internationale Geschäft, dass alle Staaten selbst ihre kapitalistischen Lebensmittel daraus gewinnen, dass sie sich am globalisierten Weltgeschäft beteiligen und am Weltmarkt bewähren. Das ist auch jetzt noch die bleibende Grundlage dafür, dass der Dollar Weltgeld ist. Und dafür ist die amerikanische Militärgewalt die Rückversicherung im Sinn von Staaten dürfen nicht ausbüchsen aus dem System. Aber das ist was anderes als quasi das amerikanische Militär verlangt, verwendet ihr mal den Dollar. Das tut das amerikanische Militär nicht. Und wenn der Krieg ausgefochten wird, dann geht der Krieg um Grenzen und um Regime Change und um Hoheit und um Ordnungsfähigkeit. Aber die Amerikaner führen bisher keinen Krieg mit dem Ziel, diesem Staat, dieser Regierung zwingen wir den Dollar auf. So funktioniert es nicht. Also auch da erlaubt Amerika die freie Konkurrenz der Währungen und nur deswegen konnte der Euro überhaupt seinen Aufstieg machen. Und dahinter ist bis Donald Trump niemand zurückgegangen. Ob Donald Trump das kündigt, ja, die Globalisierung des Kapitalismus, die Amerika immer als sein Interesse betrieben hat, immer mit der Gleichung, globales Geschäft ist immer amerikanisches Geschäft und globales Wachstum kommt immer als erstes den USA zugute. Mit der Gleichung, die nicht unbedingt immer gestimmt hat, aber mit dem Standpunkt hat Amerika die Welt beherrscht. Und wie gesagt, das heißt nicht, sie verbieten die Konkurrenz der Währungen, sondern sie gehen davon aus, dass der Dollar schon seinen Anteil immer sichern kann, wenn die Staaten nach den Regeln spielen, die die USA als globalisierte, als WTO, als globalisiertes Handelssystem, als globalisiertes Finanzsystem vorgeben. Das ist der Gedanke. Und das Militär ist dafür die Rückversicherung, dass die souveränen Gewalten sich da keine anderen Zwecke setzen. aber nicht eng aufs Geschäft bezogen und gesagt, jetzt setzen wir amerikanischen Erfolg mit Krieg durch. So geht es nicht. Also das, die Trennung, meine ich, ist wichtig bei dem Ganzen. Das Moment der Rückversicherung, die letzte Garantie, ist und bleibt die amerikanische Vorherrschaft militärischer Art.
Hallo, ich wollte noch mal kurz eine Rückfrage stellen, noch mal zum Bezug zur Realwirtschaft. Ist es nicht vielleicht auch möglich, dass es sozusagen eine strukturelle Überakkumulation gibt? Du hast ja gesagt, dass die Überakkumulation an dem Punkt durchgebrochen ist, wo dieses Kreditwesen zusammengefallen ist. Jetzt ist ja quasi die Produktivität des Kapitalismus immer sprunghaft gestiegen. Wäre es nicht sozusagen auch denkbar, dass diese Krise dadurch dauerhaft bleibt, dass die Realwirtschaft in der Form ja sozusagen nicht mehr also strukturell funktioniert, so wie du es ja gerade in Bezug auf das Kreditsystem skizziert hast. Also dass es quasi gar nicht mehr selbst eine Entwertung eigentlich nur dazu führen würde, dass sich das wieder mit einem krisenhaften Erscheinen weitergeht. Danke.
Ja, nein, schau mal, man muss wirklich sagen, mit Gewalt geht viel. Und wenn die Staatsmacht intakt bleibt und das Eigentum schützen kann, dann muss bloß genug schrumpfen, damit Geschäftsleute wieder Geschäftschancen entdecken. Also da würde ich mit strukturell nicht groß kommen. Das ist bloß eine Frage dessen, es gibt halt zu viel Kapital. Nach wie vor zu viel Kapital für das, was es selber an Kaufkraft erzeugt. Aber ihr müsst immer denken, das Wichtige ist, die Schrumpfung ist vom Staat aus gesehen die Katastrophe. Deswegen lässt kein Staat die zu, solange er noch Mittel hat. Griechenland hat keine Mittel mehr. Wie schaut es dort aus? Die Krankenhäuser haben keine Medikamente, die Schulen haben kein Licht, können nicht geheizt werden, die Lehrer können nicht bezahlt werden. Da merkt man, da fliegt die Gesellschaft auseinander. Und alles wird unmittelbare Gewalt. So, und das normale kapitalistische Funktionieren, dass alle aufs Geld scharf sind, Geld brauchen, Geld verdienen und Geld ausgeben. Dieses Funktionieren ist der Frieden, den der Staat haben will. Und solange er Mittel hat, lässt er die Katastrophe, dass die Reproduktion der Gesellschaft nicht mehr geht, nicht zu. Er macht die Leute auch ärmer, damit sie sich wieder lohnen. Ja, also bloß wichtig, deswegen ist der Gedanke, ja, sollen sie doch mal schrumpfen lassen, dann geht's wieder los, oder die lassen halt nicht gescheit schrumpfen. Es gibt ja immer wieder mal so Beiträge. Die trauen sich halt nicht gescheit schrumpfen zu lassen, dann ging's wieder los. Ja, bitte, schrumpfen lassen ist die Katastrophe. Das muss man wirklich sehen. So, jetzt kommen wir dann irgendwann mal zum Ende, ja. Ja, nein, das war ja die. Ich will jetzt auch nicht drängen, ich wollte bloß sagen, damit das Frage- und Antwortspiel nicht immer weitere thematische Kreise zieht.
Ich meine, ich möchte nur mal sagen, also ich meine, Hitler hat die Geschichte mit dem raffenden und schaffenden Kapital selber nicht abgenommen. Aber was er gemacht hat, hat also einmal ein War Keynesianism betrieben, Deficit Spending, und am letzten Endes musste ja die Rest der Welt dafür bezahlen, also für die Schulden, die er produziert hatte. Ich bin hier. Die Frage wäre natürlich also, wie ist das also mit dem Keynesianismus aus, der ja nun also 40 Jahre lang die Welt beherrscht hat? Warum musste der scheitern? Und die Frage ist also, Hitlers also Schuldenwirtschaft war ja eine Schuldenwirtschaft, die bedeutete, dass also letzten Endes ja andere dafür bezahlen mussten. Die Frage, wäre es also zum Beispiel also möglich, dass man also die Schulden, die man jetzt macht, der nächsten Generation aufhalst? Was ist die Deckung von Schulden?
Das war zu verstehen, ja? Also erstmal, die Nazis waren gar keine so grundsätzlichen Gegner des Kredits, war das Argument. Ja, ganz richtig. Die haben den Kredit zerteilt. In einerseits Zinsknechtschaft des Staats, die der sich unmöglich gefallen lassen kann, wenn Private mit ihren Renditeansprüchen quasi den Staat schwächen. Das war so die Vision. Die andere Hälfte, die hat er jetzt gesagt und völlig korrekt. Die andere Hälfte war, erstmal die Staatsmacht erobert, haben die Nazis mit Staatskredit ihren ganzen Laden bewirtschaftet und eine riesen Kriegswirtschaft mit Staatskredit aufgezogen. Da kann man sagen, eine Vorwegnahme des Keynesianismus. Ja, dieser MEFA-Wechsel, der Staat hat Wechsel ausgestellt auf das Geld, das er sich genehmigt und das bei der Zentralbank hinterlegt und dann gibt es Berge und Berge von Wechseln, die halt nie eingelöst worden sind, weil man auf den Krieg hingearbeitet hat und weil dann Krieg war und der Staat immer all seine Erfordernisse finanziert hat. Durch ja, das Schaffen von Geld, Schöpfen von Geld. Andere mussten für bezahlen, war die Rede. Da wollte ich jetzt mal eigentlich Folgendes zu sagen. Es war nicht so viel anders wie bei anderen Staaten. Im Krieg ist es immer so, oder wenn es auf Krieg geht, ist es immer so, dass die staatliche Hoheit übers Geld, ich bin bedient, danke, dass die staatliche Hoheit übers Geld natürlich die Gesellschaft für den Krieg so total in Anspruch nimmt, dass einfach der Staat alles Geld schafft, was er braucht und damit, wenn es darauf ankommt, die Entwertung auch herbeiführt, die damit eben verbunden ist, oder die freie Preisgestaltung verbietet, sodass die Entwertung nicht sichtbar wird, sondern die dann halt sich in Versorgungsmängeln ausdrückt, dann gibt es manches eben nicht mehr und so. So war das bei den Nazis auch. Und wenn sie den Krieg gewonnen hätten, dann hätten wir erst mal sehen können, ob sie ihre Schulden, genau wie die Amerikaner, zum Geld, zum Kredit der Welt machen können. Also zum Vermögen, das alle anderen brauchen. Oder ob das Geld kollabiert, wie das Geld der Briten und der Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg kollabiert ist. Aber anders werden Staatsschulden ohnehin nicht bezahlt. Da ist, insofern ist der Gedanke, das bürdet man der nächsten und übernächsten Generation auf, ein bisschen irrig, weil die nächste und übernächste Generation bezahlt die auch nicht. Staatsschulden laufen einfach auf, die werden immer mehr. Und wenn die Wirtschaft wächst, ist es auch kein Problem, immer größere Schulden zu bedienen. Zumal, wenn der Staat seinen Kredit nicht verliert, dann kann er die Schulden ja mit neuen Krediten bedienen. Ja, tut es ja letzten Endes auch. Deutschland ist jetzt, alle Welt weiß, Deutschland leistet sich in diesen Jahren, und zwar um den Euro zu stützen, den ungewöhnlichen Ausnahmefall, haben sie auch hingekriegt, dass sie tatsächlich glatt, man stelle sich vor, ein paar Jahre lang keine neuen Schulden machen, sondern bloß die alten immer weiter schleppen. Aber das ist der Ausnahmefall. Der Normalfall ist, dass es eine Netto-Neuverschuldung gibt, dass also die Staatsschulden wachsen. Und es ist kein Problem, wenn das begleitet wird von dem Wachstum des Bruttosozialprodukts, auf das hin der Staat Kredit hat, und deswegen eben auch seine Schulden mit Schulden bedienen kann. Zurückgezahlt werden die nie, beziehungsweise zurückgezahlt werden die durch eine Währungsreform. Wenn die Staaten für ihre Schulden nicht mehr gerade stehen wollen und sich von der Zinslast befreien, indem sie einfach das Geld sagen, so jetzt, das ist nichts mehr, jetzt braucht es ein neues. Dann sind aber auch alle Schuldverhältnisse und die ganze Produktivität des Kreditsystems erstmal kaputt. Deswegen macht man das nicht aus Lust und Laune und weil man sich gern mal zwischendurch entschuldet, sondern das macht ein Staat nur in äußersten wirtschaftspolitischen Notlagen. Gut, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich möchte nochmal das Buch zum Kauf empfehlen und zum Studium. Es ist sicher nicht leicht zu lesen, es ist keine Illustrierte. Aber es ist Schritt für Schritt argumentiert und erläutert den ganzen Komplex.